ARD. Hallo, ich bin Juliane Neubauer. Und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen ungewöhnlichen Alltag erleben, durch einen Schicksalsschlag besondere Aufgaben bestreiten oder sich außerhalb von dem wiederfinden, was andere als normal bezeichnen.
Wir beide mögen Kinder, wir genießen auch die Zeit mit Kindern, wenn wir mit diesen spielen können, ihnen etwas vorlesen können und so weiter. Aber wir sind dann auch froh, wenn wir die Kinder wieder den Eltern zurückgeben können.
Die Angst davor, später mal bereuen zu können, keine zu haben, kann ja nicht der Grund sein, deswegen jetzt welche zu bekommen, sondern das sollte ja der Wunsch sein, Kinder zu haben.
Das sind Roy und Xenia. Vielleicht habt ihr am Ende einer der letzten Tabubruchfolgen mein Gesuch nach einer Person oder einem Paar gehört, das freiwillig kinderlos ist. Xenia hat es gehört und mir sofort geschrieben, dass sie dazu mit mir sprechen möchte. Scheinbar habe ich bei ihr mit dem Thema einen Nerv getroffen. Warum es für Xenia wichtig war, über das Thema gewollte Kinderlosigkeit zu sprechen, welche Kommentare und Vorurteile ihr als kinderlose Frau Ende 30 begegnen und wie das im Gegensatz ihr Partner Roy erlebt, hören wir in dieser Podcast-Folge.
MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
Xenia ist 39 Jahre, verheiratet und lebt in der Schweiz, schreibt sie mir in ihrer E-Mail. Natürlich freue ich mich über ihre offene und freundliche Nachricht, befürchte aber, dass ihr Deutsch mit Schweizer Akzent in unserem Audioformat schwierig ist. Wir führen ein angenehmes und nahbares Vorgespräch und dabei merke ich, Xenia ist einfach genau die Richtige für diese Folge. Auf meine vorsichtige Nachfrage, ob sie sich vorstellen könnte, ihren Mann zu fragen, ob er vielleicht auch über seine selbstgewählte Kinderlosigkeit sprechen würde mit mir, macht Xenia mir gleich große Hoffnung.
Hi, ich bin Roy, ich bin 38 Jahre alt. Ich bin eigentlich Englisch- und Ethiklehrer, bin jetzt aber seit kurzem hier in der Schweiz Lehrer an der Schule, wo ich Deutschkurse gebe für Erwachsene, was mir sehr viel Spaß macht. Und nebenher mache ich noch ein bisschen Seniorenbetreuung. Ich setze mich ansonsten in der Freizeit gern für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit ein. Das ist im Prinzip das Wesentliche, was man, glaube ich, von mir als erstes wissen müsste.
Hallo, ich bin Xenia. Ich bin noch 39 Jahre alt, bin diplomierte Pflegefachfrau und arbeite seit Längerem in der ambulanten Pflege. Bin glücklich, ohne Kinder zu sein.
Xenia, du hast dich sofort gemeldet nach der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge mit meinem Gesuch nach jemandem ohne Kinderwunsch. Ich glaube, innerhalb von einem Tag. Du hast also gar nicht lange darüber nachgedacht. Warum wolltest du hier unbedingt über dieses Thema mit mir sprechen?
Genau, also ich höre euren Podcast schon seit Anfang an und es kamen ja schon Themen von euch, wo es um Kinder geht oder wo man Kinder nicht bekommen kann. Und ich habe dann immer wieder gedacht, ein Thema, das fehlt mir noch, und zwar, dass es Paare oder auch Frauen gibt, die keine Kinder möchten. Und dann hast du das im letzten Podcast gesagt und ich sage, ja, jetzt muss ich mich melden und mit dir darüber reden, weil ich denke, das ist immer noch ein großer Tabubruch, dass es Frauen gibt, die das nicht möchten. Und ich denke, ja, das ist in der Gesellschaft wie noch nicht akzeptiert.
Ich habe ja dann den Anspruch gehabt, Roy, obwohl du hast dich ja gar nicht gemeldet, dass du eigentlich meiner Meinung nach mitmachen müsstest, weil du bist ja beteiligt an der Situation. Mhm. Was hast du denn gedacht, als Xenia gesagt hat, die will, dass du mitmachst?
Ich habe da überhaupt keine Hemmungen bei dem Thema. Also ich habe die Idee cool gefunden, das in einem Podcast auch zu machen. Da habe ich mich mega gefreut, dass das halt eben mal angesprochen wird. Eben weil, wie ich ja gesagt habe, ich setze mich gern für soziale Gerechtigkeit ein. Da ist auch Feminismus dabei und da habe ich sogar auch aus einer unbeteiligten Perspektive, aber aus einer generell feministischen Perspektive darüber auch schon viel gehört. Und als dann das Thema kam, zu dem Thema, was uns ja betrifft, weil wir schon durchaus ja auch öfter über das Thema geredet haben, ob wir nun Kinder wollen und vermutlich eher nicht und die Gründe, warum eher nicht und so. Da habe ich gedacht, super, eben, das betrifft uns beide und wenn ich die Möglichkeit habe, da auch was dazu beizusteuern, ist das ja super cool.
Wir fangen mal bei eurer Kennenlerngeschichte an. Ich möchte natürlich wissen, wie habt ihr euch kennengelernt und wann?
Und zwar war das 2014 und ich war nach einer langen, langen Beziehung wieder frisch Single. Xenia war davor schon länger Single und wir haben uns beim Fußballschauen kennengelernt, bei einem ehemaligen Kollegen von mir und Mitreferendar. Haben da einfach zusammen Fußball geschaut, DFB-Pokalfinale. Meine Mannschaft hat leider verloren, egal. Jedenfalls kam da eben auch Xenia. Sie war einfach die Freundin von einer anderen Freundin, die auch noch da war. Und da hat es im Prinzip schon gleich Klick gemacht. Das Problem war nur, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu merken. Also ja, wir haben uns dann gekannt und hatten Kontakt diverser Art. Und ich habe aber tatsächlich, ich glaube ein Jahr oder so, ein gutes Jahr habe ich gebraucht, um zu checken, dass ich diese Frau tatsächlich liebe. Und erst dann sind wir tatsächlich zusammengekommen.
Schön, dass du das so sagen kannst.
Ich habe dann einfach nicht locker gelassen und dachte so, ich will diesen Mann und er braucht halt jetzt ein bisschen noch Zeit.
Also du wusstest es auch von Anfang an, dass Roy es ist?
Im Nachhinein ja. Also ich habe mir dann ein paar Mal Gedanken gemacht und ich dachte, als ich ihn schon das erste Mal gesehen habe, so ja, das wird mein zukünftiger Mann.
Ich habe das ja jetzt schon richtig verstanden, dass das erste Jahr so ein bisschen lockerer, aber schon relativ nah zwischen euch war. Mhm. War das Thema eigene Kinder haben da schon Thema oder wann habt ihr das erste Mal darüber gesprochen, ob ihr Kinder wollt oder nicht?
Nein, also im ersten Jahr war das noch kein Thema. Es kam dann irgendwann das Thema auf, als wir dann auch beschlossen haben, dass Roy in die Schweiz zu mir zieht. Und dann haben wir darüber gesprochen. Das war auch noch in einer Phase, wo ich sage das jetzt mal für uns beide, wir noch uns vorstellen konnten, Kinder zu haben. Also dort haben wir schon über Kinder gesprochen, auf jeden Fall.
Wie lange ist das her?
Wie lange ist es her, dass wir wirklich sagen, okay, keine Kinder? Noch nicht so lang. Also es war sehr lange so, dass tendenziell sogar eher Xenia sich noch durchaus vorstellen konnte, Kinder zu bekommen oder halt eher auch gesagt hat so, das wäre ja schon interessant und wie das wohl aussehen würde und so. Und ich war dann halt so, ja, voll. Also überhaupt tatsächlich gar nicht, nein, ich will nicht. Sondern mein Problem war dann eben so, dass ich gefunden habe, ja gut, die Angst davor, später mal bereuen zu können, keine zu haben, kann ja nicht der Grund sein, deswegen jetzt welche zu bekommen, sondern das sollte ja der Wunsch sein, Kinder zu haben. Ich hätte jetzt gesagt, wann haben wir beide wirklich ausgesprochen, dass wir uns relativ sicher sind, keine Kinder mehr zu bekommen? Ich glaube, das ist noch kein Jahr her, oder?
Ich hätte jetzt gesagt, sicher ein Jahr bis zwei sogar. Ja. Also für mich war einfach immer klar, ich möchte erst Kinder bekommen, wenn wir verheiratet sind. Also ich wollte noch keine Kinder, wenn wir noch nicht verheiratet waren. Für mich war das einfach auch ein Grund, auch wegen der gesetzlichen Absicherung. Und darum habe ich gesagt, wenn Kinder, dann erst, wenn wir verheiratet sind.
Wir hören gleich, wann für Roy und Xenia klar wurde, es wird keine Kinder im Hause Bieber geben. Eigentlich ist es eine intime Frage, andere nach ihren Familienplänen zu fragen. Man weiß nie, was dahinter steckt, wenn Paare im Familiengründungsalter keine Kinder haben. Vielleicht haben sie ein Kind oder Kinder verloren, versuchen schon lange erfolglos ein eigenes Kind zu bekommen oder sind sich paarintern einfach noch nicht einig. Darum bin ich eigentlich Team Achtung beim Thema Kinderwunsch im Bekannten- und Freundeskreis. Mit meinem Mikrofon in der Hand habe ich mich aber trotzdem gewagt, fremde Personen auf der Straße darauf anzusprechen, wie sie zu der Idee, eigene Kinder zu haben, stehen und habe interessante und zum Teil sehr offene Antworten bekommen.
Hast du einen Kinderwunsch?
Ja, ich denke schon. Ich habe momentan den Wunsch, dass ich später gerne ein Kind oder vielleicht auch mehrere Kinder haben möchte.
Theoretisch ja, praktisch bin ich mir da nicht so sicher. Einfach wegen den biologischen Implikationen, also schwanger sein, ein Kind austragen, was das quasi alles körperlich und psychisch mit sich bringt. Aber ich kann mir irgendwie sehr gut vorstellen, ein Kind zu erziehen. wenn es dann da wäre?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein intrinsischer Wunsch von mir. Das kann ich gar nicht mal so wirklich begründen.
Warum glaubst du, entscheiden sich Menschen gegen Kinder?
Also das wird ja wahrscheinlich viele Faktoren haben und von der Person individuell abhängig sein. Ich denke mal, aufgrund der Klimakrise entscheiden sich jetzt viele Personen dagegen, weil sie es einfach moralisch nicht vertreten können, ja, ein fühlendes Lebewesen auf die Welt zu setzen, was sicher mit diesen Konsequenzen dann konfrontiert sein wird. Ich denke mal, das ist so ein großer Faktor unserer Generation.
Ich glaube, ich möchte auf gar keinen Fall Kinder haben, aus genau den genannten Gründen. Und weil ich mich mit meinem Studium nicht in der Lage sehe, genug Geld zu haben, um für ein Kind zu sorgen.
Später mal, in 10 Jahren, wenn das alles in sicheren Tüchern liegt?
Nee, ich glaube trotzdem nicht.
Aber würdest du dich jetzt, wenn du die Möglichkeit hättest, auch schon sterilisieren lassen?
Nee, ich glaube das nicht, weil vielleicht ändert sich ja das doch irgendwann nochmal.
Es ist auch komplett legitim zu sagen, man möchte diese Verantwortung nicht oder diese Einschränkung nicht. Oder ich glaube, viele Menschen aus ihrer eigenen Kindheit sagen vielleicht auch, ich hatte keine gute Kindheit, vielleicht bin ich kein gutes Elternteil.
Ich fühle es einfach nicht, genau zu kriegen.
Und würdest du dich dann vasektomieren?
Ja, würde ich machen.
Wann?
Diesen Monat, tatsächlich.
Wirklich?
Kein Scheiß, ja.
War das leicht, jemanden zu finden, der das für dich macht?
Ich habe schon lange darüber nachgedacht, also schon mehrere Jahre. Habe mich dann für ein Beratungsgespräch, den Termin quasi angemeldet und dann ging es aber ruckzuck und dann habe ich direkt einen Termin bekommen und dann war es auch schon durch. Also es war erstaunlich einfach, muss ich sagen. Aber ich bin auch schon ein bisschen älter, dann ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher.
Wie alt bist du denn?
35. Ich habe mal gehört, wenn man so unter 30 ist, noch keine Kinder hat, dann ist es ein bisschen schwieriger.
Was denkst du, warum entscheiden sich Menschen gegen Kinder?
Boah, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Gründe. Ich glaube, gerade bei Frauen. Ich wollte, glaube ich, vor 4 Jahren auch noch keine Kinder haben. Da war ich ganz fest davon überzeugt. Aber jetzt habe ich einen Partner, der mich da sehr unterstützt. Wir haben viel darüber geredet. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal keine Kinder, aber an sich schon. Ich verstehe das Argument, dass man Kinder nicht in diese Welt setzen will. Aber ich möchte irgendwie meine Werte weitergeben.
Ich habe Kinder, ja.
Was denkst du über Menschen, die keine Kinder haben?
Ich würde da nicht drüber urteilen wollen. Also ich hätte was verpasst, denke ich, wenn ich keine Kinder gehabt hätte. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Menschen sagen, sie wollen das nicht.
Auf das Thema Sterilisation und Vasektomie kommen wir gleich nochmal zurück. Erst einmal hören wir jetzt aber, wie Roy und Xenia zu dem Entschluss gekommen sind, dass eigene Kinder in ihrem Leben keine Rolle spielen werden. Für mich klang das schon sehr final.
Die Entscheidung ist final, genau. Also wann das genau ist, kann ich nicht genau sagen. Was ich sagen kann, dass ich, bis ich 30 wurde, wollte ich immer Kinder. Also, und dann war auch ganz klar der Plan, ich möchte 2 Kinder, ein Mädchen und ein Junge. Und dann ab 30 kam dann immer mehr der Gedanke, es ist auch schön ohne Kinder. Als ich dann bei meiner neuen Arbeitsstelle angefangen habe, wurden gerade 2 Frauen haben ihr Kind bekommen und die haben dann erzählt, wie es ist mit dem Baby. Und dann halt, als sie grösser und älter wurden, haben sie auch erzählt. Und dort waren häufig meine Gedanken so, Gott sei Dank habe ich das nicht. Ich habe mir das dann so anstrengend vorgestellt und dann noch die Vorstellung eben, man muss sich um das Baby oder um das kleine Kind kümmern, dann noch arbeiten. Ja, ich dachte, nein, ich bin froh, dass ich das nicht habe.
Ich nicke vehement ins Mikrofon.
Ja, also ich frage mich nur gerade, hätten jetzt deine Arbeitskolleginnen das als total entspannt und witzig und unkompliziert beschrieben, hättest du dich dann anders entschieden? Also vielleicht haben die das einfach sehr, sehr intensiv und anstrengend empfunden. Und andere, die es nicht so empfunden hätten, hätten es vielleicht anders beschrieben. Also inwiefern meinst du, hat dich das dann nochmal beeinflusst?
Also sie haben natürlich auch immer die ganz schönen Momente beschrieben und die tollen Momente, also das haben sie natürlich auch. Aber auch bei uns im Freundeskreis haben dann auch mehrere Kinder bekommen. Und dort war dann wirklich so immer mehr, weil man richtet sich ja dann wie nach dem Rhythmus, nach dem Kind. Und das war etwas, das ich wie nicht wollte. Und ich habe dann wie so Gedanken gemacht mit Vor- und Nachteilen, wenn man ein Kind hat. Und ich dachte, und irgendwann so, nein, ich genieße so mein Leben jetzt. wie es ist ohne Kinder, mit Roy. Wir sind frei, wir können machen, was wir wollen und müssen uns wie nicht nach dem Kind richten.
Was stand dann auf der Pro-Seite?
Was mich immer fasziniert hat und was mich jetzt immer noch fasziniert, ist eben, wie es sich anfühlen muss, wenn man schwanger ist, wie man merkt, dass das so ein kleines Lebewesen in sich heranwächst. Also das ist nach wie vor etwas, das ich vermissen werde. Und auch auf der Pro-Seite ist es, dass ich denke, wir wären gute Eltern. Ich denke, wir würden es sehr gut machen. Und ich denke, es ist sicher auch schön, so einen Menschen zu begleiten in der Hoffnung, dass er zu einem guten Menschen heranwächst. Das ist so, was ich als positiv sehen würde.
Finde ich mega, mega toll und stark, dass du das so formulieren kannst. Also mich berührt das total, weil ich habe ja zwei Kinder und kann nur sagen, ja, das ist halt so. Aber dass du das auch trotzdem sehen kannst, obwohl du das selber für dich nicht gewählt hast, finde ich irgendwie mega cool. Also danke dafür. War denn einer von euch mehr oder weniger dafür als der andere? Könnte man das so aufwiegen oder wart ihr euch da eigentlich immer zu 100% einig?
Ich würde sagen, dass ich tendenziell der war, der immer ein bisschen kritischer war. Also wirklich nicht im Sinne von, nein, ich will keine Kinder, sondern abwartend. Für mich hat sich das immer so angefühlt, dass ich gedacht habe, hey, vielleicht kommt ja noch der Moment, wo ich denke, oh doch, ich will schon echt ein Kind und dann machen wir das. Aber solange dieser Moment nicht kommt, kann ich nicht nur aus Gründen einer sogenannten biologischen Uhr oder wie auch immer sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, ein Kind zu bekommen, weil irgendjemand das erwartet. Das kam halt für mich nicht in Frage. Und ich würde sagen, dass dann halt im Laufe der Zeit, also ich habe auch Xenia immer gesagt, hey, wenn du wirklich sagst, doch, ich möchte aber ein Kind, dann müssen wir da nochmal neu drüber sprechen. Aber ich finde, das hat keinen sinnvollen Grund. Und irgendwann hat dann halt Xenia auch von sich aus gesagt, so, hey, weißt du was, eigentlich ist das schon gut so ohne Kind.
Das heißt, es ist jetzt, Xenia, also unter uns, wenn Roy nicht dabei wäre, du hast dich nicht beeinflusst gefühlt von ihm.
Nein, also ich kann sagen, ich bin oder war definitiv schon die länger noch im Kopf hatte, noch ein Kind zu bekommen, ja. Aber er hat mich nicht beeinflusst. Ich habe dann irgendwann von mir auch selber gesagt, nein, ich möchte keine Kinder.
Diese Entscheidung für sich zu treffen, stelle ich mir durchaus auch befreiend vor. Ich beobachte Paare, auch in meinem Umfeld, die mittlerweile um die 40 sind und irgendwie keinen eindeutigen Kinderwunsch haben, aber auch nicht so richtig von dem Gedanken, Kinder zu haben, loslassen können. Aber natürlich gibt es eine biologische Uhr, die im gewissen Maße eben doch die Entscheidung an irgendeinem Punkt übernimmt. Und dieser Punkt ist übrigens nicht mit 40. Auch wenn dieses Alter landläufig als Fertilisationsgrenze angenommen wird. Meine Uroma ist auch mit 46 nochmal schwanger geworden. Und natürlich spielt das Alter auch eine Rolle, aber Körper sind sehr unterschiedlich. Aber das nur am Rande. Kommen wir zurück zu unserem kinderlosen Paar in Basel. Die Erwartungen des Umfelds waren natürlich für Xenia und Roy ein Thema. Sie sind 10 Jahre ein Paar, jetzt seit 7 Jahren verheiratet. Und klar wurden sie vor allem nach der Hochzeit oft gefragt, wann sie denn endlich eine richtige Familie gründen, erzählen die beiden.
Meine Mutter war da jemand, die sehr offensiv dabei war. Also es gab schon, klar, es gab hin und da irgendwie mal so eine Frage, aber die war halt so, ja, könnt ihr euch das vorstellen? Und wir so, ja, im Moment nicht, okay. Meine Mutter war halt so, dass sie jedes Mal wirklich, und ah, ich würde so gerne Oma werden und ja, wann ist es denn soweit und ihr seid ja jetzt schon so und so lange verheiratet. Und das hat uns tatsächlich echt genervt, also wirklich, wirklich genervt. So sehr, dass ich dann irgendwann, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber irgendwann habe ich dann halt mal zu meiner Mutter gesagt, so nach dem Motto, ey, jetzt hör mal zu, wir sprechen das schon miteinander ab, ob und wenn ja, wann wir Kinder haben wollen und bis dahin musst du uns dann nicht jedes Mal drauf ansprechen. So halt dich aus dem Business raus. Sie hat da echt so geschluckt und hat so, ja, okay. Ich glaube, das war gerade beim nächsten Besuch, als wir da waren, gab es halt, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber es gab eine Situation, wo die Steilvorlage so perfekt gepasst hätte und wir haben sie beide angeschaut und du hast einfach gesehen, wie sie gedacht hat, so, okay, nein, ich sag jetzt nichts, ich sag jetzt nichts, ich sag jetzt nichts. So. Und dann jetzt, okay, gut so.
Und ja, Props an deine Mutter, dass die das so umsetzen kann. Das können längst nicht alle Eltern.
Genau, also fiel ihr schwer, aber sie hat es dann geschafft, ja, ja.
Bei meiner Mutter natürlich auch. Also es war nicht so schlimm wie bei der Mutter von Roy, aber sie hat auch ein paar Mal gesagt, ich wäre jetzt bereit, Oma zu werden. Und wenn sie dann Oma ist, würde sie dann das und das mit den Kindern machen. Und genau, und ich habe dann ihr auch gesagt, das ist schön, dass sie bereit ist, Oma zu werden, aber wir sind es noch nicht. Und ich habe das ihr auch einmal ganz klar gesagt und seitdem hat sie auch nichts mehr gesagt. Und mein Vater hat zum Beispiel nie etwas gesagt, nie gefragt. Bei ihm war das jetzt zum Beispiel nie ein Thema.
Habt ihr denn Geschwister oder beziehungsweise sind eure Eltern trotzdem Großeltern oder jetzt gar nicht?
Xenia ist Einzelkind, ich habe zwei kleine Schwestern und da ist bis jetzt noch nichts in Planung.
Man kann ja auch also anderweitig sich um Kinder kümmern oder Großelterndienste ehrenamtlich für andere übernehmen, wenn man so Bock hat auf Kinder, glaube ich sogar.
Genau. Genau.
Wie habt ihr die Schwangerschaftserwartung des Umfeldes sonst erlebt?
Also bei mir halt bei der Arbeit war es dann so, nach der Hochzeit haben dann schon halt die engsten Kollegen dann bei der Arbeit gefragt, wann es dann soweit ist, ob wir bald Kinder bekommen. Es gab dann auch einige, die vorgeschwärmt haben, wie toll es ist, Kinder zu haben und dass man da nicht zu lange warten soll, weil ab einem gewissen Alter ist es dann auch nicht so einfach. Ja, da kam einfach ab und zu eine Frage, aber natürlich nie so intensiv wie bei unseren Müttern.
Spielen Kinder generell in euren Familien oder Freundeskreisen aktuell eine große Rolle?
Also eine gute Freundin von mir bzw. von uns ist gerade schwanger und ich freue mich sehr für sie. Und ich habe dann ihr dann auch gesagt, ich kann dann die coole Tante werden, dann die mit dem Kind den ganzen Blödsinn macht, mit ihm lernt, fluchen zu lernen, was auch immer. Und ich habe ihnen auch, ich habe noch meine zwei Babykappen, die ich als Baby hatte, habe ich ihnen auch geschenkt, da ich für diese keine Verwendung habe.
Wie gehen die, also eure Freunde, damit um, dass ihr keine Kinder haben werdet? Ist das Thema?
Also ich habe selber noch zwei andere Freundinnen, die selber keine Kinder bekommen wollen. Das ist ab und zu ein Thema. Auch lustigerweise ist es dann halt einfach ein Thema, weil sie dann erzählen, dass eben ihre Mütter dann auch wieder immer wieder nachfragen, wann ist es endlich soweit. Aber sonst ist es eigentlich nicht mehr so ein grosses Thema, weil unser Freundeskreis mittlerweile weiß, dass wir keine Kinder möchten.
Und du hattest ja auch schon gerade gesagt, du bist dann die coole Tante und hast auch, oder ihr habt auch beide schon Lust, wenn man mit dem Kind dann auf der gleichen Wellenlänge ist, sich auch mit dem Kind oder mit Kindern auseinanderzusetzen oder mit denen zu beschäftigen. Also verbringt ihr auch gerne Zeit mit Kindern?
Also es ist ja nicht so, weil wir keine Kinder möchten, hassen wir Kinder oder wir können Kinder nicht ausstehen. Ich denke, das ist so ein Vorurteil sicher. Ich spreche jetzt für uns beide. Wir beide mögen Kinder. Wir genießen auch die Zeit mit Kindern, wenn wir mit diesen spielen können, ihnen etwas vorlesen können und so weiter. Aber wir sind dann auch froh, wenn wir die Kinder wieder den Eltern zurückgeben können.
Also meine beste Freundin hat einen Sohn, der ist 4, den habe ich auch schon stundenlang gebabysittet. Meine kleine Schwester kam zur Welt, als ich 15 war. Da habe ich auch die Zeit sehr genossen mit ihr, dann auch als Baby und so. Auch jetzt, wenn andere Leute irgendwie Babys haben, mit denen ich mich verstehe. Also ich mag Kinder sehr, aber ich mag es dann halt auch, sie wieder zurückzugeben.
Was findet ihr toll an Kindern?
Ich mag die Neugierde, die Offenheit in aller Regel. Also Ich bin fest davon überzeugt, dass solange man denen das nicht explizit abtrainiert, was leider häufig passiert, sind Kinder Menschen, die wollen noch viel mehr als Erwachsene Dinge wissen und verstehen und sind neugierig. Und wenn man positiv rangeht, dann kommt die auch positiv auf einen zu. Und man könnte das vielleicht Unschuld nennen, ich mag den Begriff nicht, aber es ist eben diese Offenheit, diese Positivität, die einem im Erwachsenenalter dann verloren geht. Und das ist was ich sehr mag. Deswegen bin ich, glaube ich, auch Lehrer geworden. Da habe ich mich dann zwar häufig eher mit Jugendlichen und mit älteren Kindern beschäftigt als mit kleinen Kindern, aber auch da hat man das noch. Die wollen was lernen, die sind positiv, die sind noch nicht so verbittert und enttäuscht vom Leben wie Erwachsene, zumindest häufig.
Also das kann ich zu 100% unterschreiben.
Inwiefern versteht ihr zwei euch denn als eine richtige Familie?
Also wir sind absolut eine Familie. Zwei Dinge dazu. Zum einen ist eine Familie, muss nicht notwendigerweise mehrere Generationen beinhalten, also Eltern und oder Kinder, sondern wir zwei sind ohnehin auch schon eine Familie. Also Xenia ist meine Familie und zum anderen haben wir vier wunderbare Meerschweinchen zu Hause, die sind unsere Kinder. Also ja, da müssen wir auch, wenn wir in Urlaub gehen, gucken, ja, wie die irgendwie versorgt werden und so. Machen uns mega dann immer Gedanken, wenn da irgendwie was ist oder so, wenn eins nicht richtig frisst und solche Dinge. Also ja, dass Menschen, ob jetzt mit Haustieren wie bei uns oder ohne eigene Kinder keine richtige Familie sind, weise ich vehement zurück. Und genauso übrigens, das hat der Xenia vorhin auch schon angesprochen, dass einer Frau irgendetwas in ihrer Fraulichkeit fehlt ohne Kinder, weise ich auch vehement zurück.
Ein Thema, das ja sehr eng mit gewollter Kinderlosigkeit zusammenhängt, ist die Sterilisation bei Frauen oder eben die Vasektomie bei Männern. Mhm. Also sich quasi medizinisch unfruchtbar machen lassen, um eine Empfängnis mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Habt ihr das gemacht?
Nein, haben wir nicht. Wir haben darüber auch gesprochen und für uns war von Anfang an klar, wenn das jemand von uns machen würde, wäre es nicht ich, sondern Roy würde das machen. Schon einfach aus dem Grund, weil es bei Männern einen viel kleineren, nicht invasiven Eingriff ist als bei einer Frau. Und Roy hat dieses Thema sogar schon begonnen aufzugleisen, was dann aber nicht geklappt hat aus dem Vorurteil heraus, weil er hat ja noch keine Kinder, er ist noch keine 40. Also kann es sein, dass er doch irgendwann mal Kinder möchte, aber dann wäre es nicht mehr möglich und darum wird das bei ihm halt noch nicht gemacht.
Oh, wer hat das denn gesagt?
Der Hausarzt. Also das finde ich auch ganz schön, ich finde es ganz schön frech. Also ja, ich kann irgendwie, klar, aus einer menschlichen Perspektive kann ich eine gewisse Sorge verstehen, aber ich meine, ich bin ein erwachsener Mann, der sagt, ich weiß seit so vielen Jahren, dass ich keine Kinder haben möchte, habe das eben angesprochen und eben mein autistisches Gehirn schaut, was sind die Möglichkeiten, welche Probleme, Lösungsstrategien könnten wir haben und die einfachste und am wenigsten komplizierte wäre eine Vasektomie und ich wäre dazu vollkommen bereit. Aber der Hausarzt sagt, nö.
Arzt wechseln?
Also ich bin sonst sehr zufrieden mit dem Arzt, aber was das betrifft, kann ich mir tatsächlich vorstellen, ja, weil das auch schon immer, das ist nicht etwas, das ich unbedingt möchte, ja, zumal wir gerade auch nicht jetzt wahnsinnig darauf angewiesen sind, das machen zu müssen, um kinderlos zu bleiben in unserer Situation. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass ich das noch mache und dass ich dann eben ihn nochmal vehementer darauf anspreche oder aber sonst eben einen anderen Arzt konsultiere, ja.
Wie war das denn für dich, als du das mit ihm angesprochen hast? Eigentlich ja mit dem Ziel, das durchführen zu lassen und er dann sagte, nö, mache ich bei Ihnen nicht.
Ich war nicht wütend, aber schon enttäuscht, weil ich hatte es erwartet. Also leider befürchtet. Ich meine, das hört man ja immer wieder. Bei Frauen hört man das dann ja auch, wenn es dann eben bezüglich Sterilisation oder so. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht ein bisschen auf die Karte setzen kann, als Mann ernster genommen zu werden. Also dass ich da Misogynie in dem Sinne ausnutzen konnte, um eben vom Arzt als Mann ernst genommen zu werden. Aber nein, auch das nicht. Ja, wer weiß, vielleicht wollen sie das später mal und dann bereuen sie es. Und deswegen erlaube ich ihnen das nicht. Ist bescheuert, aber sehen hat leider die meisten scheinbar so.
Ich habe als Roy auch den Termin gemacht hatte, habe ich ihn schon vorgewarnt, dass es so höchstwahrscheinlich rauskommt mit wegen diesen zwei Gründen. Genau.
Ja, genau. Bis 40 sind ja nur noch 2 Jahre dann bei dir, ne?
Ja.
Steigt halt die Chance.
Eigentlich würde eine Vasektomie oder Sterilisation Paare oder Personen davor bewahren, ungewollt schwanger zu werden und das Kind dann gegebenenfalls abtreiben zu müssen. Trotzdem sind die meisten Ärztinnen und Ärzte gehemmt, vor allem junge Menschen unfruchtbar zu machen. Hier treffen Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und Patienten und die Fürsorgepflicht der Ärztinnen und Ärzte aufeinander. Tatsächlich kann sich die Haltung zum Kinderwunsch natürlich auch immer wieder verändern. Ich stoße bei meiner Recherche zu diesem ethischen Dilemma auf Maria Eberlei. Sie forscht am Universitätsklinikum Jena zu medizinethischen Fragen, vor allem rund um Reproduktionsmedizin. Die Zurückhaltung der Ärztinnen und Ärzte gegenüber Personen, die sich unfruchtbar machen lassen wollen, bedeutet nicht, dass sie die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten nicht achten, betont Eberlei.
In der Medizinethik gibt es so diese 4 medizinethischen Prinzipien: das Patientenselbstbestimmungs-, Fürsorge-, das Nichtschaden- und Gerechtigkeitsprinzip. Gerechtigkeit auch immer sehr spannend auf diese Frage bezogen, auf jeden Fall. Und gerade so dieses Fürsorge oder nicht Schaden. Also wenn man sich mit einem Arzt oder einer Ärztin unterhält und sie fragt zu dem Sterilisationsprozess zum Beispiel, die sagen, naja, ich zerstöre halt ein gesundes, voll funktionsfähiges Organ. Das sollte gut überlegt sein und das ist auch nicht so rückgängig zu machen, wie wir uns das dann vielleicht vorstellen, dass das irgendwie geht. Und sicherlich wird das mit dem Fortschritt der Medizin auch immer irgendwie einfacher werden, ne? Aber meistens ist der Eingriff, es rückgängig zu machen, doch nochmal wesentlich komplizierter und invasiver, auch beim Mann übrigens. Ja, also die Vasektomie selber ambulant möglich, rückgängig machen, mikrochirurgischer Eingriff, was dann nicht mehr jeder machen kann.
Es gibt das Recht auf Fortpflanzungsfreiheit, erklärt Marie Eberlei. Das beinhaltet das Recht darauf, ein Kind zu haben, aber eben genauso auch das Recht, kein Kind zu haben. Es ließe sich ja vielleicht auch als Fürsorge bewerten, wenn eine Person von der Angst vor einer Schwangerschaft und der damit verbundenen Abtreibung befreit würde. Eine umfangreiche Aufklärung und Bedenkzeit könnte ein Weg sein, die Sterilisation mit einem besseren Gefühl für alle Beteiligten umzusetzen, schlägt Eberlei vor.
Ich glaube, eine zeitgemäße Regelung wäre, dieses Kinderwunschthema nicht immer so mit Weiblichkeit und Mütterlichkeit zu verbinden und dann eben auch ins Negative verkehrt, also nicht weiblich genug, nicht mütterlich genug, sich ein bisschen von diesem tradierten Bild zu verabschieden, dass nur ein Kind zur Familie gehört. Ich fände das schön, wenn das eher wertebasiert wäre, also sowas wie Nähe, Gemeinschaft, Geborgenheit, Liebe, Freundschaft, wenn man das mehr als mit Familie verknüpfen würde, als ein Kind zu haben. Ich finde diese Altersgrenze immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich finde, es kommt eher auf psychische Konstitution an, möchte ich mal so sagen. Also wie weit bin ich mir denn sicher, wie weit bin ich aufgeklärt, wie weit bin ich in der Lage. 18, glaube ich, kann man schon als Alter ansetzen. Von mir aus auch gern Anfang 20, da können wir drüber streiten. Das, glaube ich, wäre eine gute Regelung. Alles andere hängt, glaube ich, davon ab, zu welchem Ergebnis mein Arzt oder meine Ärztin kommt.
Und das sollte nicht als übergriffig, sondern darf auch als liebevoll und fürsorglich verstanden werden, findet die Medizinethikerin. Da Roy bei dem Versuch, seinen Arzt davon zu überzeugen, ihn unfruchtbar zu machen, noch nicht erfolgreich war, müssen er und Xenia anders verhindern, schwanger zu werden.
Ich nehme die Pille vorerst.
Beziehungsweise, um genau zu sein, wegen Endometriose ist es genau genommen ein Endometriose-Medikament, okay, das aber die Schwangerschaft im Prinzip genauso wie eine Antibabypille verhindert.
Genau.
Okay, verstehe das auch noch. Und warst du schon mal schwanger?
Nein.
Und was würdest du tun, wenn du jetzt trotz dieses Medikaments doch schwanger werden würdest?
Das ist eine gute Frage. Diese Frage kam mal so kurz vor ein paar Wochen auf. Ich hatte eine komische Magen-Darm-Grippe Und die war dann wie vorbei und ich hatte dann wie noch 2-3 Wochen lang, vor allem immer am Morgen, die Morgenübelkeit, was ja für eine Schwangerschaft sehr typisch ist. Und dort war die Vorstellung, schwanger zu sein, hat in mir pure Panik ausgelöst. Und dadurch wusste ich eigentlich schon wirklich, dass ich jetzt wirklich weiß, ich will keine Kinder. Und falls ich eben schwanger gewesen wäre, ich würde behaupten, wir hätten das Kind nicht bekommen. Und ich weiß, wir hätten das Kind nicht bekommen.
Okay, also das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob du schon mal dachtest, schwanger zu sein.
Das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, glaube ich, bis zu jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Schwangerschaftstests gemacht, ja.
Mir hat vor kurzem eine ältere Frau gesagt, die keine Kinder haben konnte, viele Menschen würden zwischen gewollt und ungewollter Kinderlosigkeit gar keinen Unterschied machen. Wie empfindet ihr das?
Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich auch in der Seniorenbetreuung tätig bin. Und da habe ich eine Kundin, die hat eben auch keine Kinder, die ist also sehr zufrieden. Und ich glaube, dass sie auch nicht unterscheidet zwischen gewollt oder ungewollt, keine Kinder zu haben. Sie betrachtet einfach nur das Ergebnis, jetzt keine Kinder zu haben und welche Vorteile das für sie hat. Und da bin ich auf Xenas Ausführungen zu dieser Frage gespannt. Die haben wir uns so noch nie gestellt. Ich behaupte, die Gesellschaft macht aber sehr wohl Unterschiede. Ich glaube, Frauen, die ungewollt kinderlos sind, werden bemitleidet, weil man sagt so, das tut mir mega leid, du hast etwas nicht, was dir ja jetzt fehlt. Möglicherweise wird ihnen dabei sogar die Möglichkeit genommen, für sich zu entschließen, dass es ja eigentlich gut ist. Frauen hingegen, die sich entschließen, keine Kinder haben zu wollen, denen wird dann halt vorgeworfen, ja, dass sie egoistisch sind und dass sie ja nur an sich denken und an ihre Karriere und so.
Genau, also ich stimme Roy zu. Also ich denke auch, für die Frau macht es sicher einen großen Unterschied, ob sie gewollt keine Kinder möchte oder eben ungewollt.
Wir haben schon einige Vorurteile anklingen lassen und ich will aber nochmal meine Top-Favorites mal euch erzählen und vielleicht habt ihr noch ein paar Top-Favorites zu ergänzen. Ich fange mal an mit, also wer keine Kinder hat, ist absolut egoistisch.
Also ich behaupte, dass im Zweifel, es gibt zumindest Familien, die, da ist es eher egoistisch, dass sie Kinder haben, weil sie sich, ja, auch vielleicht dann ist das gut für die Beziehung oder es ist halt das, was die anderen irgendwie erwarten. Und das macht man halt einfach so, ohne jetzt sich großartig drüber Gedanken zu machen, welchen Schritt das bedeutet. Das unterstelle ich in keiner Weise jetzt irgendwie der Mehrheit, aber ich glaube, das gibt es schon. Und von daher, nee, sich Gedanken zu machen, ob das sinnvoll ist und welche Konsequenzen das haben kann, ist halt sachlich und logisch und nicht egoistisch.
Ja, also und ich denke bei, es gibt sicher auch Paare, wo man vielleicht davon ausgeht, es gehört zum Leben dazu, dass man Kinder haben muss, weil man dann vielleicht etwas verpasst. Und was bei uns sicher auch noch dazu gehört, ist jetzt Kinder zu bekommen, jetzt gerade wie es auf der Welt zugeht, sei es mit der Politik auf der Welt oder mit dem ganzen Klimawandel. Ich weiß nicht, ob man das so umkehren kann, dass es dann eher egoistisch ist, Kinder zu bekommen, so wie jetzt im Moment die Weltsituation ist.
Ich komme zum nächsten Knaller. Ich überlege gerade, ob es richtig ist zu sagen, wer keine Kinder hat oder wer keine Kinder haben will, weil von außen wird ja, wie gesagt, oft gar kein Unterschied gemacht. Deswegen sind ja die Vorurteile müssen ja wahrscheinlich schlimmerweise auch Menschen mit ungewollter Kinderlosigkeit umgehen. Deswegen lasse ich es mal so, dass ich sage, wer keine Kinder hat, tut nichts für die Rentensicherheit.
Wer nichts für die Rentensicherheit tut, ist die Politik, die, wenn der politische Wille da wäre, die Mittel beschaffen könnte. An anderer Stelle ist es nicht die Verantwortung der Menschen, Kinder zu bekommen, die unter der gleichen kapitalistischen Ausbeutung die Rente für die alten Menschen erwirtschaften. So, das ist ein völliger Quatsch, das ist eine völlige Schuldumkehr. Schuld daran, dass alte Menschen nach einem Arbeitsleben so wenig Rente bekommen, ist der politische Wille bestimmter Parteien und bestimmter Leute, die eben viel haben und die das für sich behalten wollen. Also das hat mit den Leuten, die keine Kinder haben wollen, überhaupt nichts zu tun. Das Problem ließe sich lösen, wenn man wollte.
Okay, einen habe ich noch. Wer keine Kinder hat, wird niemals das größte Glück der Welt empfinden.
Ja, das habe ich auf der Arbeit schon von 2, 3 Kollegen gehört, dass das anscheinend so ist. Wenn das so ist, dann werde ich das wohl oder wir nie erfahren. Auf der anderen Seite, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Ich bin sehr glücklich mit Roy. Ich bin sehr glücklich mit unseren Haustieren. Also ich vermisse da nichts. Und wie gesagt, wir sind auch so sehr glücklich.
Dito.
Vielleicht habt ihr noch gute Vorurteile, die euch noch in den Sinn kommt, über die wir sprechen sollten. Vielleicht wollt ihr den Satz, wer keine Kinder hat, auch noch mit einem Vorurteil beenden.
Also das ist sicher ein Klassiker. Wir hatten einen Team-Event von unserer Arbeit und ich habe dort auf dem Team-Event kein Alkohol getrunken. Und eine Kollegin hat den dummen Spruch fallen gelassen und hat gesagt, Xenia trinkt kein Alkohol, weil sie schwanger ist. Sie hat dann irgendwann mal bemerkt, wie ungeschickt dieser Satz war, weil dann alle haben gesagt, ah ja, stimmt, das kann nur dieser Grund sein. Und sie hat dann auch immer wieder gesagt, das war ein Scherz, ich habe das nicht ernst gemeint. Aber das hat nichts gebracht und das Gerücht hat sich dann erst aufgelöst, als man irgendwann mal gemerkt hat, mein Bauch wird nicht größer.
Das ist schrecklich. Also, wer keine Kinder hat, ist schwanger, wenn er keinen Alkohol trinkt. Im gebärfähigen Alter. So. Gut, dass du das auch nochmal sagst, weil generell nervt es mich tierisch, dass das dieses Alkoholthema immer wieder mit dem Kinderthema zusammengebracht wird. Mhm. Weil unter uns gesagt, egal, mit ohne Kinder, generell ist Alkohol trinken nicht die allerbeste Idee für den Organismus, egal ob man schwanger ist oder nicht.
Richtig, ja.
Habt ihr noch ein Vorurteil, was euch einfällt, was wir noch nicht auf dem Tisch hatten?
Also eben, wir hatten es ja schon kurz, aber ich denke, ein Vorurteil ist sicher auch eben, wenn man keine Kinder hat, dass man halt Kinder nicht mag oder dass man Kinder nicht leiden kann. Und das können wir beide, also in unserem Fall sicher auch ausschließen.
Ja, und haben wir im Prinzip auch schon ein bisschen angesprochen, aber sei nochmal anders formuliert, dieses Ding, dass wenn man keine Kinder hat oder dass manche Leute sagen, ich habe auch gedacht, ich möchte keine Kinder, aber dann habe ich eins bekommen und dann habe ich erst gemerkt, wie toll das ist. Ja, das mag sein, aber nur weil das bei dir so war, muss es nicht heißen, dass ich ein Kind bekommen sollte, weil das bei mir auch so wäre.
Genau, ich habe auch erst vor kurzem mit einer Person gesprochen, die sich gegen Kinder entschieden hat aus Angst, die repressiven und schadenden Erziehungsweisen von Vater, Großvater und Urgroßvater weiterzuführen. Spielt da eure eigene Kindheitserfahrung vielleicht auch mit rein in eure Entscheidung?
Nein, also von meiner Seite aus, das ist kein Grund.
Bei mir war es so, also bewusst war es die meiste Zeit nicht so, aber ich bin jetzt seit ein paar Monaten in Psychotherapie und ohne jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, glaube ich, dass unbewusst und ich glaube, dass mir das so langsam klarer wird, da schon auch Erfahrungen und Prägungen aus meiner eigenen Kindheit in dieser Entscheidung unbewusst eine Rolle gespielt haben, womit ich mich jetzt auch in letzter Zeit dann mal beschäftige. Jetzt sei es in anderen Podcasts oder auch in Literatur oder so, ist eben Generationentrauma, was eben so immer weitergegeben wird, was man selber in der Kindheit erlebt hat, was auch schon teilweise die eigenen Großeltern oder so erlebt haben und das immer weitergegeben wird. Und ich mich zu einer Gruppe von Menschen und zu einer Generation zähle, die sowas aufarbeiten und viel zu sehr spüren, als dass man die Verantwortung dafür übernehmen könnte, das auch ein Stück weit irgendwie weiterzugeben.
Gäbe es was du benennen könntest, was du, wenn du ein Kind erziehen würdest, auf gar keinen Fall machen wollen würdest, aber wo du Angst hättest, dass du das dann irgendwie doch machst, zum Beispiel?
Also, mir haben viele Leute gesagt, dass sie glauben, dass ich ein guter Vater wäre, aber ich wäre einfach in einem konstanten davon bin ich fest überzeugt, in einem konstanten Modus von holy shit, ich krieg doch mein eigenes Leben so gerade so irgendwie auf die Reihe gefühlt. Wie soll ich jetzt die Verantwortung für einen anderen Menschen auch noch übernehmen, der vollständig und komplett von mir abhängig ist? Und wenn ich irgendwas falsch mache, dann leidet dieser Mensch darunter, möglicherweise für immer. Ich könnte, glaube ich, gar nicht dieses, ja, Herrgott, das passt schon, ja, ja. Ich könnte das nicht. Und ich glaube, ein Stück weit braucht man das, aber sonst geht man ja kaputt. Und ich kann jetzt da nicht ein konkretes Ding benennen aus meiner eigenen Kindheit, aber ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, der mir aber lange unbewusst war und der mir jetzt sehr bewusst wird, warum ich keine eigenen Kinder möchte.
Wo wir noch Kinder haben wollten, hat es Roy dazu mal auch schon gesagt, dass er Angst hat, Fehler zu machen bei der Erziehung oder etwas beim Kind wie kaputt zu machen. Und ich habe ihm dort auch gesagt, dass ich glaube, Fehler gehören dazu bei der Erziehung. Also ich glaube, es gibt nicht die perfekte Erziehung und es gibt nicht die perfekten Eltern. Und da fällt man mal auf die Nase. Ich denke, das war am Anfang sicher bei uns nicht der Hauptgrund.
Aber das zeigt mir auch nochmal, dass dieses Vorurteil, über das wir gesprochen haben, keine Kinder haben, heißt, man ist egoistisch, dass das auch nochmal zeigt, nee, also das ist im Grunde ja eher rücksichtsvoll, wenn man selbst sagt, boah, ich kann jetzt nicht aus meinem inneren Bedürfnis, mich irgendwie zu reproduzieren, über die Angst oder über die Vermutung hinausgehen, dass ich dieses Lebewesen, was entsteht, eigentlich gerade gar nicht gut wappnen kann für ein gesundes Leben.
Ich will nur, also ich auch nicht den Eindruck vermitteln, als würde ich jetzt, als würde daraus von unserer Seite wiederum die Erwartungen folgen.
Nein.
Und dass andere ständig Fehler machen und das überhaupt nicht hinbekommen.
Nein, nee, hat also, Xenia ja auch nochmal gesagt. Genau. Und das ist schon klar, weil die größte Mühe, die wir uns geben, wird trotzdem nicht dazu führen, dass wir da verhindern können, dass unsere Schäden weiter wandern. Das ist einfach so.
Genau.
Also so realistisch muss man sein. Ja. Wir versuchen, ihn klein zu halten, sage ich mal.
Ja.
Aber ich habe mich von der Idee verabschiedet, dass wir sie zu 0% weitergeben. Es wird einfach, es geht einfach nicht.
Gehört zum Menschsein dazu, ja.
Ja, wir haben uns stets bemüht. Ich hoffe, unsere Kinder sehen das irgendwann auch so. Mal gucken. Wenn du jetzt sagst, oder wenn ihr jetzt sagt, eure drei kleinen Meerschweinchen sind eure Kinder, habt ihr Angst, dass ihr damit irgendwo anstoßt, dass Leute sagen, boah, also das ist ja wohl das gleichzusetzen mit Kindern. Ich kenne halt das so mit dem Beispiel Hunde, wenn Hunde so wie Kinder beschrieben werden von ihren Herrchen und Frauchen. Ist euch das schon mal begegnet oder was denkt ihr dazu?
Ich kann da nur zu meinem Arbeitsumfeld sagen, also die ganzen Mitarbeiter wissen mittlerweile, dass die Meerschweinchen meine Kinder sind. Also ich bin dann so auch wie, denke ich, wie Eltern, sobald ich ein neues Foto habe oder ein tolles Video, dann muss ich das immer allen zeigen sofort. Oder wenn wir zum Beispiel dann ein neues Meerschweinchen haben, dann wird wochenlang nur über das neue Meerschweinchen erzählt und sie sind daran gewöhnt und sie sagen mittlerweile auch, das sind meine Kinder, meine Babys. Also die wissen das alle.
Ich setze es mittlerweile auch nicht mehr voraus, dass Paare im typischen Familienerweiterungsalter Kinder haben wollen. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich mir bei kinderlosen Paaren im Bekanntenkreis schon oft die Frage stelle, ob es noch Kinder geben wird, warum sie noch keine haben, klappt es nicht oder wollen sie ohne Kinder alt werden? Ich liebe meine Kinder. Aber ich ertappe mich trotzdem manchmal dabei, wie ich gegenüber Leuten ohne Kindern neidisch werde. Darauf, wie sie 2 Wochen im Urlaub einfach mal die Seele baumeln lassen, spontane Wanderungen beliebiger Länge machen, abends lange ausgehen, ein Glas Wein zu viel trinken, stelle ich mir ganz schön vor. Ist die Entscheidung gegen ein klassisches Familienkonzept mit Kindern wirklich so ungewöhnlich? Oder trauen sich einfach viele nicht, es offen zu sagen, dass sie keine Eltern werden wollen? Ich verabrede mich mit Soziologin Nicole Hiekel. Sie leitet eine Forschungsgruppe für demografische Entwicklungen und kann einschätzen, wie viele Menschen ein Leben ohne Kinder führen müssen oder wollen und welche gesellschaftlichen Entwicklungen auf diese Entscheidung Einfluss nehmen können.
Deutschland ist eines der Länder mit dem höchsten Anteil an kinderlosen Menschen, sagt sie.
Man kann davon ausgehen, dass die Zahl gewollt kinderloser gewachsen ist, da ja die soziale Akzeptanz nicht konformer Lebensweisen generell gestiegen ist. Also Leute haben heute mehr Möglichkeiten, ihr Leben so zu gestalten, wie sich das für sie jetzt richtig anfühlt. Wir haben aber auch gleichzeitig bei allen, sagen wir mal, Fortschritten in der Geschlechtergleichheit immer noch eine große Diskrepanz zwischen gewünschter und gelebter Realität. Das klafft weit auseinander, vor allen Dingen für Frauen. Also das heißt, wir haben immer noch große Ungleichheiten im Übergang zur Elternschaft, was die bezahlte und unbezahlte Arbeit angeht. Und viele Frauen haben sehr viel gleichberechtigte Einstellungen, als wie sie die dann leben. Und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass Frauen die Entscheidung darüber treffen, ob und wann sie Eltern werden wollen, um sich herum gucken und denken, naja, der Preis ist hoch, die Unterstützung ist zu gering. Sowohl familienpolitisch als auch von den Männern, mit denen die Frauen Kinder kriegen. Und davon ist schon auszugehen, dass sich dann diese Frauen, die heute so hoch ausgebildet sind wie historisch noch nie zuvor, sich dann vielleicht auch zweimal fragen, ob sie das alles aufgeben wollen. Weil diese Vorstellung, dass es nur entweder oder gibt, die ist ja schon da. Obwohl man Frauen ja gern suggeriert, sie können jetzt alles haben.
Hiekel betont, dass es eigentlich keine trennscharfe Abgrenzung zwischen gewollt und ungewollt Kinderlosen gibt. Selbst wer sich aus beruflichen Gründen gegen Kinder entscheidet, hätte ja vielleicht welche bekommen, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dies einfacher möglich gemacht hätten. Also die Arbeitsbedingungen flexibler wären oder mehr Elterngeld gezahlt würde beispielsweise. Durch ein Forschungsprojekt in Schweden hat Nicole Hiekel erkennen können, dass die Zahl gewollt Kinderloser steigt, je liberaler die Gesellschaft ist. Sobald der soziale Druck, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen, schwächer wird, weil auch andere Lebenskonzepte normaler werden, entscheiden sich auch mehr für das, was sie wirklich für ihr Leben wollen.
Man sieht von Studien, dass es Kinderlosen nicht schlechter geht als Eltern, also im Alter, ne? Also diese Idee von der vereinsamten, verhärmten Frau oder so, die keine Kinder gekriegt hat, das lässt sich überhaupt nicht empirisch bestätigen. Also man sieht oft, dass Kinderlose gesünder sind, dass sie sehr gut integriert sind, dass sie sich sehr sozial engagieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles kausal mit dem Ausbleiben der Elternschaft zu tun hat. Das hat vielleicht auch was mit Charaktereigenschaften zu tun, die diese Kinderlosigkeit auch bestimmt haben. Aber das Narrativ lässt sich so eigentlich nicht bedienen.
Das betrifft natürlich freiwillig und unfreiwillig Kinderlose gleichermaßen. Nicole Hiekel hebt im Gespräch nochmal den paradoxen Umgang mit gebärfähigen Personen in unserem politischen System hervor. Paare und Frauen, die sich ein Kind wünschen, könnten viel mehr unterstützt werden, zum Beispiel finanziell bei Kinderwunschbehandlung. Aber auch indem das Gesellschaftssystem so gestrickt wird, dass Menschen weniger das Gefühl haben, sich zwischen Kind und Karriere oder Finanzloch entscheiden zu müssen. Gleichzeitig wird es Frauen oder Paaren, die sich gegen Kinder entscheiden, schwer gemacht, ihre Wunschkinderlosigkeit umzusetzen. Ich denke da auch an die Bedingungen für eine Abtreibung, für die immer noch ein Beratungstermin notwendig ist. Mich ärgert, dass so viele von außen bei so einer persönlichen Entscheidung mitreden wollen. Nicole Hiekel scheinbar auch.
Also es ist ja wirklich eine Minderheit von Frauen, die sich bewusst gegen ein Leben mit Kindern entscheiden. Und die sollten bitte nicht gezwungen werden, Kinder zu bekommen, die sie nicht möchten. Es gibt viele Menschen, die in so eine ungewollte Kinderlosigkeit rutschen, also die immer das aufschieben, die sagen, ach, ich will keine Kinder jetzt, aber später. Und die rutschen in diese ungewollte Kinderlosigkeit, weil sie die Rahmenbedingungen nicht vorfinden, ihren Kinderwunsch zu realisieren. Und als Gesellschaft sollten wir hart dafür arbeiten, dass diese Rahmenbedingungen geschafft werden. Und wir sollten die Personen, die sich gegen Kinder entscheiden, einfach in Ruhe lassen.
Mittlerweile haben Roy und Xenia ihre Ruhe, was das Thema Familienplanung angeht. Ich wollte von Ihnen wissen, was braucht es, um gewollte Kinderlosigkeit von dem Tabu zu befreien?
Ich habe das Gefühl, also ich kenne es jetzt endlich nur von meinem Umkreis, ich denke, es wird immer mehr ein Thema, weil halt auch immer mehr Frauen sagen, sie wollen keine Kinder. Ich denke auch, die Frauen werden auch immer mutiger, dazu öffentlich zu stehen und eben, dass sie das auch öffentlich sagen und sich nicht wie unter Druck lassen setzen. Also ich denke, das kommt im Moment immer mehr. Also ich denke gerade unsere Generation auf jeden Fall.
Ja, genau, diese gesellschaftliche Erwartung eben, die es ja einfach gab, die wir ja schon mehrfach angesprochen haben. Und auch auf einer ganz persönlichen Ebene, glaube ich, also die folgt ja aus der gesellschaftlichen Ebene, aber dass man sich wirklich einfach dann noch selbst fragen kann, ist es denn für mich persönlich etwas, von dem ich mir ein großes Glück erhoffe? Oder ist es nicht eher so, dass ich irgendwie glaube, dass das halt normal ist und ich normal sein will? Und ich glaube, dass überhaupt diese Perspektive jetzt sich verbreitet. Und das ist gut. Und wenn dadurch mehr Leute zu dem Entschluss kommen, das machen zu können, was sie persönlich glücklich macht, das ist eben die gute Sache. Und das bedeutet nicht, dass es gut ist, keine Kinder zu bekommen, aber es bedeutet, dass es eine bewusste, selbstbestimmte Entscheidung ist, das zu machen, was man möchte.
Und was ich auch interessant finde, Roy, du meintest ja, dass du generell Feminismus für dich auch als Thema so ein bisschen gesetzt hast, dich auch dazu zu engagieren. Inwiefern ist das für dich ein feministisches Thema?
Ich höre jetzt immer wieder, wenn ich jetzt auch auf TikTok unterwegs bin, gibt es ja eine große feministische Bewegung auf TikTok. Aber es gibt auch diese Gegenbewegung, sage ich mal. Und die Argumente von diesen Leuten, die quälen mir zu den Ohren raus. Also wenn sie zum Beispiel Sachen sagen wie, ja, früher, da hat man eine Ehe noch aufrechterhalten, da hat man dann den Mann nicht einfach sitzen lassen. Und früher, wir müssen zurück zu früheren Familien, wie in den 50er, 60er Jahren, hat sogar letztens erst ein Politiker gesagt, wo die Eltern, wo Mütter dann eben einfach halt ein Kind bekommen haben und zu Hause geblieben sind. Und ja, mich nervt sowas furchtbar. Nicht, dass Mütter zu Hause geblieben sind und Kinder bekommen haben, sondern dass sie halt dazu wie verpflichtet waren, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, weil sie ihren Mann nicht verlassen konnten, weil sie sonst nicht alleine überleben konnten und weil das die einzige Möglichkeit war, in dieser Ehe zu bleiben. Das ist so wirklich dieser feministische Aspekt einfach, dass es halt eine, wie schon gesagt, ein höheres Maß an Selbstbestimmung für die Frau bedeuten kann, jetzt das so machen zu können, wie sie möchte. Und das ist nicht etwas Schlechtes. Es gibt nichts, wohin man zurück muss. Wenn jetzt Frauen selbst bestimmen können und entscheiden können, was sie machen wollen. Und auch wenn das bedeuten kann, dass dazu ein Mann nicht notwendig ist. Und ich glaube, dass daher halt der große Gegenwind kommt.
Gerade wenn es so um Vorurteile geht, hatte ich das Gefühl, hat eigentlich immer nur vor allem Xenia davon erzählt, was von ihr als Frau erwartet wurde, wie sie darauf festgelegt wurde. Hast du auch ähnliche Kommentare und Erfahrungen gemacht oder so gut wie gar nicht? Also ihr könnt ja sehr schön den Unterschied, wie wird mit dieser Kinderlosigkeit umgegangen, bei einem Mann und bei einer Frau beschreiben?
Bezogen auf mich? Kann ich mich da nicht dran erinnern. Also ja, ich habe sicher auch mal gehört von wegen so, ja, aber wenn du dann ein Kind hast und so, und dann wirst du sehen, dass bla 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 bla. Aber nee, von wegen Erwartung und so, das ist deutlich, deutlich, deutlich weniger, weil ich glaube, das hat auch noch nie jemand mir gegenüber so geäußert. Aber implizit sagt man ja, gut, solange ich jetzt eben keine Vasektomie habe machen lassen, ja, kann ich ja auch noch mit 45 beschließen, Xenia zu verlassen und dann mit einer 25-Jährigen noch ein Kind bekommen, so nach dem Motto. Sie wedelt mit dem Zeigefinger.
Also, das ist ja auch eher ein Narrativ, was nicht zu 100% wahr ist, dass Männer bis bis 90 noch Kinder zeugen können. Das passiert vielleicht mal, aber ist ja auch nicht die Regel. Also, liebe Herren da draußen, denkt nicht, dass eure Spermien noch die nächsten 50 Jahre perfekt sind.
Wir denken das gerne, dass ja, unsere Penisse und Hoden wundervoll und mächtig sind.
Ja. Also, ich weiß auch nicht, ob das unter einem Vorurteil geht, dass man wie sagt, ja, Männer sind vielleicht eher die eher zurückhaltend sind, ob sie Kinder möchten, und wenn das eher ein Mann ist, der keine Kinder möchte, das ist wie auch nicht normal, ist das falsche Wort, aber das ist wie dies kommt häufiger vor als bei Frauen. Also bei den Männern wird es wie eher zugesprochen, wenn sie keine möchten.
Diesen Druck von außen, wir haben im Grunde ja schon drüber gesprochen, aber vielleicht habt ihr euch auch untereinander ausgetauscht, dieser Druck von außen, man müsste ja jetzt Kinder bekommen. Würdet ihr da trotzdem Unterschied machen zwischen dem Erlebnis, was du als Mann machst, Roy, und was du die Erlebnisse oder die Situation, die du als Frau hast?
Das würde ich sagen, wenn man das in Prozent ausdrücken würde, dann ist es zu 100% bei Xenia und zu 0% bei mir.
Ich muss noch mal einmal auf dieses Thema Sterilisation, Vasektomie zurückkommen. Also, weil ich finde diese Art der Übergriffigkeit, so nenne ich das jetzt mal, keine Ahnung, ob da andere zustimmen würden, wenn ich das so nenne, aber diese Art der Übergriffigkeit auf deine Entscheidung als erwachsener Mensch irgendwie seltsam, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Ich muss mir nur gerade überlegen, genau, also was wäre denn da eurer Meinung nach der richtige Umgang? Also wie kann das denn ablaufen, dass vielleicht diese ärztliche Sorgepflicht befriedigt ist, aber vor allem eben das Bedürfnis des erwachsenen Menschen auch berücksichtigt wird?
Was ich sagen würde ist, ich würde das Alter nicht bei so einer Random-Zahl wie 40 oder irgendwie setzen, wo dann jeder Arzt für sich entscheidet, ja gut, 37 ist nah genug dran oder nicht oder wie oder was. Sondern ich würde sagen, es gibt ja eine Zahl, die ist relativ gut erforscht. Und das ist rund um das Alter 25, wo der präfrontale Kortex voll ausgebildet ist. Also das ist ein Alter, wo man wirklich weiß und das ist gut erforscht, dass man ab dem Alter insofern psychisch ausgewachsen halt auch ist, dass man gute Entscheidungen für sich treffen kann und vor dem Alter tendenziell eher halt auch noch vielleicht Situationen nicht so gut überblicken kann. Und ab dem Alter, glaube ich, würde ich sagen, sollte das prinzipiell möglich sein. Vielleicht kann man sagen, dass, hey, warten wir mal ein Jahr oder so. Ja, man wird vorstellig, ich habe keine Ahnung. Bitte steigt mir nicht aufs Dach, man muss da wirklich drüber reden, das ist spontan, aber sagen wir, okay, wir sprechen darüber und wenn du nach einem Jahr immer noch sicher bist, dann können wir das machen, irgendwie so.
Wir haben ja noch die allerletzte Tabubruchfrage und ich vermute fast, ihr als StammhörerInnen wisst, was jetzt kommt. Habt ihr eine Idee?
Ja, was wir uns wünschen.
Genau.
Also ich spreche jetzt einfach als Frau Roy kann dann auf seine Sicht als Mann für sich sprechen. Ich würde mir wünschen, dass man mir als erwachsene Frau nicht oder mir nicht aufzwängt, was mir gut tut, was ich mir selber wünschen würde. Wir Frauen sind erwachsen, wir sind genug alt, um unsere Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir uns entscheiden, keine Kinder zu bekommen, dann ist es so, redet uns nicht ein, dass es anders besser wäre.
Ja, von mir sehr ähnlich, aber anders formuliert. Wir müssen als Gesellschaft endlich anfangen, Frauen einfach mal zuzuhören und sie ernst zu nehmen. Sie sind erwachsene Menschen, die können entscheiden, was sie wollen. Sie brauchen nicht die Erwartungen von uns. Das wünsche ich mir.
Wenn du mir für diesen Podcast ein Thema vorschlagen oder deine Geschichte erzählen willst, dann schreib mir an tabubruch@mdraktuell.de. Gern auch anonym. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Rammstein, Row Zero. Ein Rechercheteam von NDR und SZ zeichnet mit neuen Details nach, wie das System Row Zero funktioniert. Rammstein-Sänger Till Lindemann hat dabei gezielt weibliche Fans für Sex rekrutieren lassen. In diesem Podcast hört ihr, was Frauen vor, während und nach Konzerten erlebt haben. Es geht um Macht und Missbrauch und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Wir haben euch den Podcast in unseren Shownotes verlinkt.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.